Ich habe vor ein paar Tagen einen Artikel gelesen, der die Frage stellte, warum ist Einkaufen heute so langweilig? Die Autorin meinte, dass das Einkaufen ihr keinen Spaß mehr macht. Es sei langweilig geworden. Es sei zu einer Pflicht geworden. Warum? Sie sagte, dass wir etwas verloren haben, weil so viel Einkauf jetzt online stattfindet. Es gibt kein Gefühl der Entdeckung mehr, wie damals, als sie als junge Frau ein Kleid in Paris fand. Bevor man überhaupt etwas Neues entdecken kann, wird es einem schon von Algorithmen auf allen sozialen Medien präsentiert. Oder Google zeigt es in allen Suchanfragen. Dadurch, schrieb sie, fühlt es sich zu oft so an, als gäbe es nichts Interessantes zu kaufen. Unsere Sinne werden abgestumpft, unser Appetit gedämpft. Nichts scheint richtig zu passen. Alle Marken wirken gleich. Heute sei Einkaufen nur noch ein reiner Vorgang. Je schneller, desto besser. Sie vermisst die Zeiten von Schaufensterbummeln. Wenn man an einem Laden vorbeiging und etwas im Schaufenster entdeckte, das man noch nie zuvor gesehen hatte. Man schaute nicht auf das Preisschild. Man betrachtete es einfach voller Staunen.
Ich glaube, sie hat recht. Ich erinnere mich, wie ich als Kind einen weiten Weg gegangen bin, um ein Musikgeschäft zu besuchen. Und ich habe zu den Gitarren hinaufgeschaut. Ich hatte zu viel Angst, eine davon anzufassen. Und ich war erstaunt über all die verschiedenen Farben und Formen. Ich habe davon geträumt, eines Tages Gitarre spielen zu können. Ich habe diese Gitarren voller Staunen betrachtet. Es ist nicht dasselbe, wenn ich heute auf meinem Handy scrolle.
Irgendwann sehen sie alle gleich aus. Wie jemand anders sagte, wir sind überreizt und doch enttäuscht. Da ist kein Staunen mehr. Nun, heute Morgen möchte ich die Weihnachtsgeschichte vorlesen. Es ist ein Teil der Bibel, den viele von uns schon 100-mal gehört haben. Aber ich möchte, dass Sie hier in Lukas 2 auf etwas achten. Ich möchte, dass Sie auf das Staunen und das Wunderhafte achten. Es gab ein Ereignis, das so unglaublich, so außergewöhnlich war, dass die Menschen kommen und es mit eigenen Augen sehen mussten. Und obwohl diese Ereignisse vor 2000 Jahren geschahen, denke ich, dass wir aus ihrer Reaktion etwas lernen können. Also schlagen Sie bitte mit mir Lukas 2 auf.
2:1, in jenen Tagen erging ein Befehl von Kaiser Augustus, dass alle Welt sich registrieren lassen sollte.
2, dies war die erste Erhebung, als Quirinius Statthalter von Syrien war. 3, und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, jeder in seine Stadt. 4, auch Josef zog von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war. 5, um sich mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war, eintragen zu lassen. Denkt daran, dies ist die Zeit des Römischen Reiches und Israel lebt unter dem Imperium. Cäsar gibt den Befehl, dass jeder registriert werden soll. Warum? Ihr habt es erraten. Steuern. Das führte dazu, dass alle in ihre Heimatstadt zurückkehrten, was Josef aus Nazareth, wo er damals lebte und wo Jesus aufwachsen würde, zurück in seine Heimatstadt Bethlehem brachte. Hier steht, dass Maria und Josef verlobt waren. Wir könnten denken, das entspricht dem, was Verlobtsein heute bedeutet, aber es war mehr als das. Es war im Grunde genommen, wie verheiratet zu sein, nur dass das Paar damals noch nicht zusammenlebte oder schlief.
Also waren Josef und Maria verlobt.
Sie würden heiraten. Das war der Plan. Aber in Vers 5 steht auch, dass Maria schwanger war. Doch wir wissen aus dem Lukas-Evangelium, dass die Schwangerschaft nicht von Josef stammte. 99,9% der Fälle bedeutet es, wenn eine Frau schwanger ist, aber nicht von ihrem Freund oder Ehemann, dass sie untreu war. Aber wir wissen aus dem Lukas-Evangelium, dass Maria durch den Heiligen Geist ein Kind empfangen hatte. Dies war keine normale Empfängnis. Dies war kein normales Baby. In der Stadt Bethlehem geschah etwas Übernatürliches. 6. Und während sie dort waren, kam für sie die Zeit, dass sie gebären sollte. 7. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Es wäre einfach zu sagen, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde, weil Cäsar angeordnet hatte, dass alle in ihre Heimatstadt zurückkehren sollten.
Aber das war nicht der Hauptgrund, warum Jesus in Bethlehem geboren wurde.
Gott hatte beschlossen, seinen Sohn Jesus zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort in die Welt zu bringen. Dies wurde bereits im Alten Testament prophezeit, dass der Messias in Bethlehem geboren werden würde. Im Galaterbrief Kapitel 4 steht, dass dieser gesamte Plan geschah, als die Zeit erfüllt war. Jesus wurde nicht zu früh geboren, er wurde nicht zu spät geboren, er wurde genau nach Gottes Zeitplan geboren. Das Wort Jesus wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gott sandte seinen Sohn in eine zerbrochene und sündige Welt. Immanuel, Gott mit uns. Er nahm die Gestalt eines Dieners an. Das sehen wir sogar bei seiner Geburt. Es gab keinen Platz in der Herberge, weil alle nach Bethlehem zurückgekommen waren, um sich registrieren zu lassen. So wurde er demütig in einer Krippe geboren. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Warum sollte Jesus vom Himmel auf die Erde kommen? Warum sollte er an einen Ort kommen, der voller Leid, voller Sünde und voller Krankheit ist? Lesen wir weiter.
8. Und in derselben Gegend waren Hirten auf dem Feld und hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde.
9. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr.
10. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren wird.
11. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr.
12.
Und das soll euch als Zeichen dienen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. In der Nähe arbeiteten Hirten auf dem Feld und verrichteten ihre Arbeit. Plötzlich erscheint ihnen ein Engel des Herrn. Zuerst haben sie Angst, aber der Engel sagt ihnen, dass dies eine gute Nachricht von großer Freude für das ganze Volk ist. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr.
Euch gilt diese Botschaft. Gerade jetzt wird irgendwo auf der Welt ein Kind geboren, aber das hat keinerlei Auswirkungen auf mich oder dich.
Wir werden dieses Kind nie treffen oder kennen. Aber der Engel sagt den Hirten, dass euch ein Kind geboren ist. Die Geburt dieses Kindes würde die ganze Welt beeinflussen, nicht nur Maria und Josef. Denn dieses Kind ist der Retter. Dieses Kind ist gekommen, um uns von unseren Sünden zu erretten. Die schlechte Nachricht ist, dass wir alle gesündigt haben und der Herrlichkeit Gottes nicht entsprechen. Die Sünde hat uns von Gott getrennt. Sie hat unsere Beziehung zu Gott zerstört. Aber die gute Nachricht ist, dass Jesus gekommen ist, um unsere Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Er kam, um uns von unseren Sünden zu befreien. Er kam, um uns zu erlösen. Er kam, um uns zu retten. Er kam, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte von 2018. Als eine Fußballmannschaft von jungen Teenagern nach dem Training in eine Höhle in Thailand gegangen ist. Sie gingen tief in die Höhle hinein, etwa 4 Kilometer, aber dann begann es zu regnen. Wegen des Regens konnten die Jungen nicht mehr hinaus. Sie waren gefangen.
Die Jungen versuchten, sich aus der Höhle herauszugraben, aber das war sinnlos. Es gab keinen Weg, wie sie sich selbst aus der Höhle hätten befreien können. Nach einigen Stunden bemerkten die Menschen, dass die Jungen vermisst wurden, und ziemlich bald darauf erkannten sie, dass die Jungen in großer Gefahr waren. Sie brauchten Hilfe. Bald kamen über 10.000 Menschen aus vielen verschiedenen Ländern, um zu helfen. Es gab 100 Taucher, 100 Regierungsbehörden, 900 Polizisten, 2.000 Soldaten, 10 Hubschrauber und viele andere Ressourcen, die eingesetzt wurden, um die Jungen zu befreien. Es dauerte etwa 3 Wochen, aber schließlich wurden alle Jungen gerettet. Der Plan, der funktionierte, bestand darin, dass erfahrene Taucher zu den Jungen in die Höhle gingen, um sie herauszuholen. Das ist ein großartiges Bild für das Evangelium. Die Jungen waren verloren, sie waren in verzweifelter Not. Sie konnten sich nicht selbst befreien. Sie brauchten jemanden, der in die Höhle kommt, um sie zu retten, um sie zu befreien.
Auf die gleiche Weise musste Jesus, um uns zu retten, in unsere sündige Welt kommen, in unsere Verzweiflung,
in unsere Zerbrochenheit, in unsere Höhle,
damit er uns herausführen konnte. Wir konnten uns nicht selbst befreien, wir brauchten jemanden, der uns rettet. Jesus kam, um dich vom Stolz zu befreien. Er kam, um dich von Eifersucht und dem Vergleichen mit anderen Menschen zu befreien. Er kam, um dich von Sucht zu befreien. Er kam, um dich vom Tratsch zu befreien. Er kam, um dich von Pornografie zu befreien. Er kam, um dich vom Zorn zu befreien. Jesus kam, um dich von den Ketten und der Gefangenschaft der Sünde zu retten. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Weil Jesus gekommen ist, gibt es Hoffnung für mich und Hoffnung für dich.
Die Bibel sagt, dass wenn du deine Sünde bereust und daran glaubst, dass Jesus die Strafe für deine Sünde am Kreuz getragen hat, dass er gestorben und begraben wurde, aber 3 Tage später von den Toten auferstanden ist. Wenn du an Jesus und das, was er getan hat, glaubst, wirst du gerettet werden. Dir wird vergeben werden. Das ist der Moment, in dem die Geschichte von Weihnachten wirklich wird. Das ist der Moment, in dem du verstehst, wie sehr es zählt. Wenn Jesus niemals geboren worden wäre, wären wir immer noch in diesem endlosen Kreislauf der Sünde gefangen, ohne einen Ausweg. Aber das Evangelium, die gute Nachricht, ist, dass Jesus gekommen ist, um dich von deinen Sünden zu retten. Vor 2000 Jahren kam Jesus Christus auf die Erde. Aber das reicht nicht aus. Jesus kam auf die Erde für dich. Denk einen Moment darüber nach. Jesus kam vom Himmel auf die Erde für dich, damit du ihn erkennen kannst, damit du ihm vertrauen kannst, damit du ihm nachfolgen kannst, um dir Hoffnung zu geben, um Licht in die Finsternis zu bringen.
Die Bibel sagt, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Mit anderen Worten, während wir noch vor Gott davongelaufen sind, ist Jesus für dich gestorben. Er kennt die guten Seiten deines Lebens und er kennt die schlechten Seiten. Er weiß alles über dich. Und trotzdem will er dich. Die gute Nachricht großer Freude für alle Menschen ist, dass Jesus für dich auf die Erde gekommen ist. Für dich ist ein Kind geboren. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Wenn hier in Lukas Kapitel 2 davon gesprochen wird, dass es Frieden auf Erden geben wird, ist damit nicht der Weltfrieden gemeint. Mit anderen Worten, es wird auf dieser Seite der Ewigkeit keinen Moment geben, in dem alle miteinander auskommen. Tatsächlich sagte Jesus, dass es bis zu seiner Wiederkunft Kriege und Kriegsgerüchte geben wird.
Außerdem hat Jesus den Gläubigen kein konfliktfreies Leben versprochen. In Matthäus 10 sagte Jesus, Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Jesus spricht über die Kosten, ihm nachzufolgen. Er sagte, dass es für diejenigen, die ihm nachfolgen, möglicherweise zu Konflikten kommen kann. Jesus ist also nicht gekommen, um Weltfrieden zu bringen. Noch ist er gekommen, damit wir ein konfliktfreies Leben haben könnten. Was bedeutet dann Lukas 2,14, wenn dort steht, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens? Jesus spricht von ewigem Frieden. Jesus spricht von Frieden mit Gott. In Römer 5,1 heißt es, da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Weg zu Frieden mit Gott führt über Jesus Christus, indem wir an ihn glauben und ihm vertrauen. Es ist der Frieden, nach dem sich unsere Herzen sehnen. Gott hat in seiner unendlichen Gnade und Barmherzigkeit einen Weg geschaffen, damit wir Frieden mit ihm haben können. Halleluja!
Jesus gibt uns einen übernatürlichen Frieden in ihm. Es ist kein Frieden, den diese Welt geben kann. Er ist göttlich. Es ist ein Frieden, der uns durch die Kämpfe dieses Lebens helfen kann. Er ist im Inneren, aber er strahlt nach außen. 15. Als die Engel von ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, Lasst uns nach Bethlehem gehen und das sehen, was geschehen ist, das der Herr uns kundgetan hat. 16. Und sie kamen eilends und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Also gingen die Engel fort, und die Hirten sagten, Lasst uns nach Bethlehem gehen, um dieses Kind zu sehen. Sie bekamen nicht einfach eine Nachricht mit einem Bild des Babys und sagten, Oh, süßes Baby. Nein,
Sie wollten Jesus mit eigenen Augen sehen. Der Herr war am Wirken, und sie wollten ein Teil davon sein. Also gingen sie los und fanden Maria, Josef und Jesus in der Krippe.
17. Und als sie es gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war.
18. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Die Hirten sahen Jesus und erzählten ihre Geschichte. Die Geschichte davon, wie Gott sie dorthin geführt hatte. Und alle Menschen, die ihre Geschichte hörten, waren voller Staunen. Es heißt, sie waren verwundert. Es war keine langweilige Nacht an der Krippe. Es war ein Abend voller Ehrfurcht, ein Abend voller Staunen, als sie zu Jesus kamen, um ihn zu sehen. Sie hörten die Geschichte von Gottes Handeln und waren erstaunt. Ist es heute möglich, eine solche Ehrfurcht und ein solches Staunen zu erleben? Ich sage ja. Aber ich denke, heute muss man sich dafür mehr anstrengen. Wir sehen in dieser Geschichte, dass die Menschen im Publikum zunächst der Geschichte der Hirten zuhörten. Sie waren nicht abgelenkt. Sie schenkten ihre volle Aufmerksamkeit. Wir leben in einer Welt voller Ablenkungen. Manche von euch können es kaum erwarten, auf ihr Handy zu schauen, um zu sehen, ob in den letzten 10 Minuten etwas passiert ist. Es ist nichts falsch daran, auf das Handy zu schauen, aber es ist schwer, Ehrfurcht und Staunen zu empfinden, wenn man sich ständig ablenkt. Aber der Vers sagt auch, dass sie sich wunderten. Sich zu wundern bedeutet, neugierig auf etwas zu sein, tiefer darüber nachzudenken. Staunen beinhaltet immer auch ein Nachdenken. Ich erinnere mich daran, vor ein paar Jahren einen Artikel gelesen zu haben mit dem Titel »Pastor, du wirst dafür bezahlt, aus dem Fenster zu schauen«. Der Autor wollte damit sagen, dass moderne Gemeindearbeit heute viel mit Organisation, Strategie und Verwaltung zu tun hat. Aufgaben, die eher ein Unternehmer übernehmen würde. Doch er sagte, dass das Wesen des pastoralen Dienstes Gebet und die Verkündigung von Gottes Wort ist. Als er also schrieb, »Pastor, du wirst dafür bezahlt, aus dem Fenster zu schauen«, meinte er, dass der Dienst an Gott tiefes Nachdenken und tiefgehende Besinnung erfordert. Tiefes Gebet, tiefes Studium von Gottes Wort. Anstatt ständig an Dinge wie Produktivität und Effizienz zu denken, soll man aus dem Fenster schauen und über die Güte Gottes nachsinnen. Aus dem Fenster schauen und nachdenken, aus dem Fenster schauen und staunen.
Ich denke nicht, dass nur Pastoren das brauchen. Ich glaube, wir alle brauchen das. Wir brauchen Zeit und Raum, um nachzudenken und zu beten und darüber zu staunen, was Gott getan hat. Lasse dieses Weihnachten nicht einfach an dir vorbeigehen, ohne Zeit in Ehrfurcht und Staunen darüber zu verbringen, dass der Gott des Universums auf die Erde gekommen ist, damit du Frieden mit ihm haben kannst. Maria ist dafür ein gutes Beispiel. Die letzten Verse.
19. Aber Maria bewahrte alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen.
20.
Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Maria, als sie versuchte, alles zu verstehen, was gerade geschehen war, bewahrte diese Dinge in ihrem Herzen. Sie dachte über alles nach, was gerade passiert war. Sie versuchte zu begreifen und zu verstehen, was Gott gerade getan hatte. Nimm dir in dieser Weihnachtszeit Zeit, stehen zu bleiben und in deinem Herzen zu bewahren, was Gott in deinem Leben getan hat, um nachzudenken und dankbar zu sein.
Er ist Immanuel, Gott mit uns. Er wohnt unter uns auf dieser Erde. Das ist das Wunder von Weihnachten, dass der Schöpfer vom Himmel herabkommt, um bei seiner Schöpfung zu sein. O kommt, lasst uns ihn anbeten. Christus der Herr. Das Ende der Predigt.